Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021. Folge 21. Jung gegen Alt von Andreas Heuden-Borchers und Axel Vornbäumen aus Stern Nummer 24 vom 10.06.2021. Gelesen von Ryo Takeda. Revolution oder Rheumadecke? Klima, Arbeit, Gerechtigkeit. In diesem Wahlsommer streifen die Generationen um die Frage, wie wir in Zukunft leben sollen. Um das Lebensgefühl einer ganzen Generation auf den Punkt zu bringen, braucht es manchmal nur zwei Worte. Es rumort. Franziska Heinisch, 21, ist sich sicher, es gibt ihn den tiefen Willen zur Veränderung in dieser Republik. Das Gefühl, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Sie hat gespürt, wie es in ihr selbst hochgekrochen ist. Und bei anderen auch. Noch gut 100 Tage bis zur Bundestagswahl. Time for change. Höchste Zeit, sagt Heinisch. Sie hat zuerst beobachtet, wie die Pandemie alles, was an Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft existiert, verschärft hat. Dann ist sie von Haustür zu Haustür gelaufen, hat Leute befragt und dabei beides erlebt. Angst vor Veränderung und diese totale Sehnsucht nach Veränderung. Dann hat die junge Frau ein Buch geschrieben. Wir haben keine Wahl. Ein Manifest gegen das Aufgeben. Das K in keine ist rot markiert. Sie schreibt, eine Politik, die das Beste für alle im Blick hat und daraus Veränderung schafft, kann nur dann entstehen, wenn möglichst viele Perspektiven einbezogen werden. Wir brauchen eine Vielfalt anderer junger Menschen in der Politik mit Visionen, Kampfgeist und Begeisterung. Es ist ein Plädoyer dafür, die Bewertung des Status quo nicht mehr allein denen zu überlassen, die sich bislang dafür zuständig fühlten, weißen Menschen aus gehobenen Schichten, meist älter, mehrheitlich männlich. Sie sind jung, sie sind ungeduldig und sie wollen Mitsprache. Zumindest das. Und auch wenn nicht gleich jede und jeder ein Buch darüber schreibt, es gibt einen breiten Wunsch nach Wandel. Möglichst rasch, gern auch radikal. Er wird getragen von einer Jugend, die sich um ihre Zukunft betrogen sieht. Je mehr Corona als das alles dominierende Thema in den Hintergrund rückt, desto sichtbarer wird ein Konflikt, der diesen Wahlkampf prägen könnte wie keinen anderen seit den frühen 70er Jahren. Der Konflikt Jung gegen Alt. Der Kampf der Generationen um die Zukunft. Dabei geht es längst nicht mehr nur ums Geld, um das Schäfchen im Trockenen, die sichere Rente und den sicheren Arbeitsplatz. Vor allem geht es, gefühlt, um das schiere Überleben des Planeten. Daran hängt nicht mehr die Frage, wie wir leben wollen, sondern wie wir leben sollten. Es ist ein ungleicher Kampf, als ließe man einen Weltergewichtler gegen ein Superschwergewicht antreten. Dazu später mehr. Erstmal so viel. Könnte nur die jüngere Generation wählen, sähe diese Republik schon jetzt anders aus. Weil aber die Alten deutlich in der Mehrheit sind, sind die Beharrungskräfte an vielen Stellen größer als der Veränderungswille. Motto, ist doch alles gar nicht so schlecht hier. Oder doch? Das kommt darauf an, wie man Zukunft definiert. Revolution oder Rheumadecke? Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat den Begriff von heißer und kalter Gesellschaft geprägt. Heiße Gesellschaften sind veränderungsbereit, kalte wollen das Erreichte bewahren. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht Deutschland irgendwo dazwischen. Wir sind eine lauwarme Gesellschaft, wir wehren uns gegen die Veränderung, indem wir sie entweder bürokratisieren oder verdrängen. Was Wunder. Knapp 40% der Wahlberechtigten sind bei der nächsten Bundestagswahl aus der Alterskohorte Ü60, also in Rente oder kurz davor. Die unter 30-Jährigen machen keine 15% aus. Diese Generation ist so klein, dass sie keine Weichenstellen oder Wahlen gewinnen kann, sagt der Jugendforscher Klaus Hurlmann. Madeleine Hofmann, 34, Autorin des Buches Macht Platz, gibt ihm recht. Die 68er konnten noch darauf vertrauen, dass die Älteren automatisch den Staffelstab übergeben werden. Das ist heute nicht mehr so. Es seien so wahnsinnig viele und die blieben auch noch sehr, sehr lange fit. Forever Young. Es ist das Beige der Windjacken, das diese Republik dominiert. Auch dort, wo die Entscheidungen fallen. Die Kanzlerin demnächst 67. Der Innenminister bald 72. Sicher, Erfahrung ist nicht schlecht, aber muss sie derart geballt daherkommen? Auch Jens Spahn, der jüngste Minister, ist mit 41 schon in einem Alter, in dem bei anderen die Midlife-Crisis beginnt. Seinen Aufstieg in der CDU hätte er fast vermasselt, weil er vor Jahren in der Rentenfrage mehr Rücksicht auf die Belange jüngerer Menschen gefordert hat. Kam nicht gut, würde hier aber zu weit führen. Die Gretchenfrage im neuen Generationenkonflikt ist die: Sind die in die Jahre gekommenen Kinder der Wirtschaftswundergeneration, die schon lange an den Schalthebeln der Macht sitzen, bereit, einen neuen Wertekanon zu akzeptieren? Klimaneutralität, Gendergerechtigkeit, Diversität? Es wäre so etwas wie der vernunftgesteuerte Verzicht einer auf liebgewonnene Freiheitsrechte pochenden Gesellschaft im Sinne des großen Ganzen. Damit die Ur- und Ur-Ur-Enkelgeneration nicht über Gebühr belastet wird. Leute, männlich, weiblich, divers, also, die man in seinem eigenen Leben niemals zu Gesicht bekommen wird. Kurzer Exkurs, weil dies der Stoff ist, aus dem sich nahezu ein kompletter Wahlkampf bestreiten lässt. Annalena Baerbock sorgt gerade für gesteigerte Aufregung, weil sie den Spritpreis um 16 Cent pro Liter anheben will. Unerträgliche Arroganz wirft ihr die Fraktionschefin der Linken Amira Mohamed Ali deshalb vor. Und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will auf die Benzinpreisbremse treten. Man kann sich bildlich vorstellen, was sie meinen. Die im Lichte brausen unverdrossen im SUV davon, die im Dunkeln kriegen den Tank nicht mehr voll. Es kämpft das Team Klima retten, gegen das Team Klimarettung muss man sich leisten können. Und dann ist da noch diese Digitalisierung. Ist die nicht aufzuhalten oder erwünscht? Anders gefragt, hätte ein Kabinett der um die 30-Jährigen nach anderthalb Jahren Pandemie noch immer keinen digitalen Impfpass zu Wege gebracht? Wohl kaum. Wäre die Welt mit einem digitalen Impfpass besser? Wohl schon. Veränderung, das ist das Stichwort. Ohne Veränderung geht uns die Zukunft verloren, sagt Jan Heinemann, 18, der den Wettbewerb Jugend forscht gewonnen hat. Heinemann hat einen Löschigel entwickelt, der die Arbeit von Feuerwehrleuten sicherer machen soll. Sogar die Tagesschau hat darüber berichtet. Heinemann ist kein Aktivist, eher ein Macher, einer, der gestalten will. Er klingt mit seiner Kernforderung trotzdem ganz ähnlich wie seine Altersgenossen von Fridays for Future. Lasst Zukunft da, hat er in seiner Dankesrede bei der Preisverleihung gesagt. Es war mehr Forderung denn Bitte an die Generation der gegenwärtigen Entscheider. Am Bildschirm musste der Schüler verfolgen, wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann etwas altväterlich formelhaft die Laudatio vom Blatt ablas. Heinemann fand die Rede sehr schlecht. Man hätte sich mehr Mühe geben können. Im Prinzip aber fühlt er sich durch den Auftritt des grünen Regierungschefs sogar bestätigt. Dass junge Menschen so viel gestalten wollen, passt der alten Generation oft nicht. Der große Drang nach Veränderung, der Wunsch mitzugestalten, muss nicht immer mit Aufbegehren einhergehen, schon gar nicht im Sinne radikaler Aktivistenminderheiten wie Extinction Rebellion, XR, die mit Aktionen des zivilen Ungehorsams die Welt in die Spur bringen wollen, die sie für richtig halten. Vielen genügt es, sich aus den herkömmlichen Strukturen zu verabschieden und einfach ihr Ding zu machen. Der Weinbergspark in Berlin-Mitte. Daniel Michailidis sitzt im Schneidersitz auf dem Rasen, vor sich eine Dose Energy Drink und eine Flasche Bier. Der 22-Jährige ist das, was man den Prototyp der Generation Z nennen könnte, einer, dessen Karriere auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum basiert. Er hat Parcoursgruppen geleitet, als Kajaktrainer gearbeitet und seit er die Schule verlassen hat, programmiert er Apps. Mit 15 haben mir meine Eltern das Taschengeld gestrichen, Seitdem verdiene ich selbst mein Geld, sagt er. Gerade hat Michaelides Fuego auf den Markt gebracht, ein soziales Netzwerk. Meine Generation besteht ja aus Selbstdarstellung und Inszenieren, sagt Michaelides. Fuego funktioniere wie Facebook-Gruppen für jüngere Leute. Wenn er Facebook sagt, muss er selbst ein bisschen lachen. Facebook nutzen die Eltern, die Älteren. Für Michaelides gehört das zum Teil einer Welt, zu der er kaum einen Zugang hat und auch nicht mehr haben will. Eine Welt, in der er sich sagen lassen muss, wie er was zu machen hat. Von Leuten, die meine Generation nicht mehr verstehen. Für ihn zählt nur, was man macht. Nicht so wichtig ist, wie man dorthin gekommen ist. Studium? Was soll so ein Abschluss wert sein, wenn ihn jeder hat? Sicher, Michaelides ist nicht Ben Mustermann und Berlin-Mitte ein spezielles Soziotop, aber die Metropolen und ihre Bewohner haben schon immer den Sound vorgegeben für gesellschaftliche Entwicklungen und Umbrüche. Stadt prägt Land, nie umgekehrt. Der 22-Jährige lebt in einer Wohngemeinschaft in der Linienstraße. Wer in seiner Generation Rang und Namen hat, geht hier ein und aus. Michaelides beschreibt ihren Werdegang nicht als Kampf gegen die Alten, eher als Abnabelung, als Versuch, die Grenzen neu zu definieren. Man muss heute nicht mehr ein Leben lang dasselbe machen, 5 Jahre reichen auch. Unzufrieden klingt das nicht. Vielleicht liegt es an mit ihrem Leben zufrieden scheinenden Jungen und am Glauben vieler Älterer, selbst auch prinzipiell auf der guten Klimaseite zu stehen, dass nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im März 76% keine oder keine großen Konflikte zwischen Alt und Jung erkennen konnten. Wie die Jungen das selbst sehen? Schwer zu ermitteln. Bei repräsentativen Stichproben ist die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen zu klein, um sie gesondert auszuweisen, sagt Matthias Jung, Leiter der Forschungsgruppe. Sie sind statistisch gesehen eine Quantité négligeable, so Jung. Quantité négligeable, eine vernachlässigenswerte Größe. Genauso fühlen sich viele Junge auch behandelt. 58% der Jungen glauben, laut einer Bertelsmann-Studie, sie seien den Politikern egal. Sie sind zu wenige und sie sind jenseits von Fridays for Future in Summe auch nicht laut. Eine diplomatische Generation nennt Klaus Hurlmann die Jugend von heute. Er ist 77, drahtig, noch immer aktiv und hat als Leiter der Shell-Studien etliche junge Generationen beobachtet und untersucht. Ein Jugendversteher. Die generationale Kluft falle derzeit gar nicht so auf, sagt er. Der Grund? Anders als die 68er ist die Jugend heute, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht auf Krawall gebürstet. Sie pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihren Eltern. Und selbst Greta Thunberg bietet den Alten Zusammenarbeit bei der Weltenrettung an, nachdem sie ihnen How dare you entgegengeschmettert hat. Das alles heißt nicht, dass es diese Kluft nicht gäbe. Im Gegenteil. Sie wird sogar immer breiter. Politisch profitieren zwei Parteien von der Ungeduld der Jungen. Die einen, eher im Westen zu Hause, oft besser gebildet, mehr junge Frauen als Männer, wählen Grün. Die anderen, eher im Osten beheimatet, oft weniger gut gebildet, mehrheitlich Männer, wählen AfD, wie am Sonntag wieder in Sachsen-Anhalt. Beide, so Hurlmann, verbinde aber die Haltung, die Alten raffen es nicht, die Grünen sagen, ihr verpennt es, die AfDler sagen, ihr tut nichts für uns. Und dann ist da noch die Pandemie. Corona hat eine latente Unzufriedenheit verstärkt. Die Jungen merken, dass sie immer am Schluss kommen. Spätestens die Priorisierung beim Impfen hat das endgültig klar gemacht. Ihr seid am Ende der Liste, sagt Hurlmann. Gemeinsam mit seinem Kollegen Simon Schnetzer wird er demnächst eine Studie vorlegen, Jugend und Corona in Deutschland, die junge Generation am Ende ihrer Geduld. Einige der Ergebnisse sind alarmierend. Die Zahl der 14- bis 29-Jährigen, die bereit sind, sich an Regeln zu halten, sinkt. Wir beobachten erste Anzeichen, dass die junge Generation zunehmend ihre Bedürfnisse auch unter Inkaufnahme von Regelverstößen durchsetzt, schreiben die beiden Wissenschaftler. Hauptgründe dafür sind das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden und die unerträgliche psychische Belastung nach über einem Jahr Ausnahmezustand. Hinzu komme, dass Solidarität und Rücksichtnahme der Jugend seit über einem Jahr von der Politik immer wieder gefordert und bislang nicht belohnt wird. Geben und Nehmen standen in einem krassen Missverhältnis. Auch das dürfte sich bei der Wahl auswirken. Wer nach einem Politiker sucht, der die Sicht der Alten kennt und den Wunsch der Jungen nach Veränderung gut verstehen kann, muss mit Ruprecht Polenz 75 sprechen. Polenz hat Ende der 60er Jahre studiert, saß 19 Jahre für die CDU im Bundestag und war mal Generalsekretär unter Angela Merkel. Er will das Wahlalter auf 16 Jahre senken, auch um der Jugend eine bessere Chance an der Wahlurne zu geben. Polenz twittert zudem, was das Zeug hält. Er ist ein Wandler zwischen den Welten. Er kann sehr gut das Lebensgefühl einer Gesellschaft nachzeichnen, die Jahrzehnte glaubte, auf dem richtigen Weg zu sein. Es ging die ganze Zeit aufwärts. Ein Leben in Frieden, ohne gravierende ökonomische Rückschläge. Wer studierte, bekam einen Job. Und wenn mal was war, galt die Devise Ärmel hoch. Wir haben nicht so gejammert, wir sind da rausgekommen. Was Polenz sagen will und auch in seiner eigenen Partei erlebt, es ist nicht ganz einfach, eine solche Generation zum Umdenken zu bewegen, selbst wenn die eigenen Enkel die drastischen Auswirkungen des Klimawandels auch hierzulande erleben werden. Ohne die Union, da ist sich Polenz sicher, kann es in Deutschland nicht zu einer veränderten Klimapolitik kommen. Vor kurzem ist er der Klimaunion beigetreten, einer beständig wachsenden Gruppierung in der CDU. Er kämpft dort auch gegen die, die noch immer nicht die Szenarien der Klimaforscher zur Kenntnis nehmen wollen. Die neue Welt und ihre Begleitung durch die Politik. Offenbar reicht Wandel durch Annäherung nicht mehr. Erforderlich wäre Wandel durch Umdenken. So wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem historischen Klimaschutzurteil verlangt. Die Karlsruher Richter räumen dem Klimaschutz darin nicht nur Verfassungsrang ein, sondern zwingen den Gesetzgeber künftig zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Es gehe zum Beispiel nicht an, dass die aktuelle Generation unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets verbrauche und ihre Nachkommen dann die Umwelt nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten. In einfachen Worten, die Alten dürfen nicht länger die Zukunft zulasten der Jungen verfrühstücken. Eine Gesellschaft ist aufgefordert, Generationengerechtigkeit komplett neu zu denken. Warum es überhaupt dieses revolutionären Urteils bedurfte und wie die schiere Übermacht einer Kohorte politische Entscheidungen prägt, hat Matthias Jung, Leiter der Forschungsgruppe Wahlen, einmal sehr luzide beschrieben. Parteien neigen generell dazu, sehr traditionell ausgerichtet zu sein, weil den Mitgliedern die zum Zeitpunkt ihres Eintritts entscheidenden programmatischen Positionen persönlich überdurchschnittlich wichtig waren. Diese Präferenzen behalten sie in der Regel lange bei. Insofern stellen Parteien zu jedem Zeitpunkt eine Ansammlung von Menschen dar, die länger zurückliegenden programmatischen Positionen besonders verbunden sind. Motto: Haben wir doch immer so gemacht. Wer die Verkrustung aufbrechen will, schafft das meist nur mit Überwältigung und zahlt einen hohen Preis dafür. Nicht zuletzt Gerhard Schröder, Hartz IV, kann ein Klagelied darüber singen. Wie erratisch, zufällig und zäh personelle Erneuerungsprozesse in der Politik ablaufen, lässt sich sehr gut in Frankfurt am Main beobachten. Dort treten im Wahlkreis 182 zwei Neulinge als Bewerber für das Direktmandat bei der Bundestagswahl an. Deborah Düring, 26, Studentin, Grüne. Gegen Axel Kaufmann, 48, Prokurist bei der staatlichen Aufbaubank KfW, CDU. Es ist, wenn man so will, der Kampf alt gegen jung auf der Mikroebene, ein den Wählern vor Ort zur Entscheidung vorgelegter Generationenkonflikt. Oder ist es doch mal wieder etwas komplizierter? Auftritt Axel Kaufmann. Der Banker kommt mit dem Fahrrad zum Treffen, blaue Sneaker, Sakko auf dem Sattel und erzählt beim Gang durch die Fußgängerzone gleich mal, wie er als Ortsvorsteher gegen Wohnungsspekulanten in die Schlacht gezogen ist und dass er bei der KfW schon vor Jahren die Finanzierung von Windparks angeschoben hat. Kaufmann, so viel wird schnell klar, hat für Kohl geschwärmt und intern einen getreuen Merkelianer aus dem Feld geschlagen, aber er möchte auf keinen Fall als noch gar nicht so alter Mann von gestern erscheinen. Von FFF kommen wichtige Impulse, sagt Kaufmann, das Rad mit dem ADFC-Sticker neben sich herschiebend. Mehr Fahrradwege sind gut. Das Konservative ist nicht der Markenkern der CDU, aber man darf Konservative auch nicht verteufeln. Nicht alle jungen Leute wollen gendern, aber die jungen Banker bei ihm wollen alle mit viel Herzblut Finanzierungen für die Energiewende aufsetzen. Und dass die Jugend epochale Veränderungen verlangt, und zwar subito, kann er verstehen. Gut, wenn die jungen Leute sich engagieren, sagt er, aber sie würden auch noch merken, wie schwer es sei, Veränderungen durchzusetzen. Axel Kaufmann will es vielleicht nicht allen recht machen. Er will es aber auch den meisten nicht unrecht machen. Und an diesem Punkt ist man schon bei Deborah Düring, seiner jungen grünen Kontrahentin. Dass sie in Frankfurt antreten darf, hat auch mit dem Druck der Klimabewegung zu tun und mit der Angst der Grünen, die jungen Wähler mit zu alten Kandidaten abzuschrecken. Parteitaktik. Ziemlich olles Denken. Man kann nur per Zoom mit Düring reden. Sie schreibt gerade bei ihren Eltern in Oberbayern die Examensarbeit zu Ende. Im Gespräch, jeder Satz eine kleine Wahlkampfrede. Diese Wahl ist eine Klimawahl. Mit 26 Jahren schon ein bisschen Politmaschine, wahnsinnig optimistisch, deutlich bemüht, nicht die Spur einer Kontroverse entstehen zu lassen. Wir nehmen keinem das Auto weg, wir machen die Bahn besser. Wir retten das Klima, aber sozial gerecht und so fort. Natürlich trennen sie Welten von ihrem Kontrahenten Kaufmann. Ich glaube, der hat kein TikTok, aber auf mancher Ebene ähnelt Düring ihm doch enorm. Alt gegen jung. Eher das Ringen um Wählerstimmen zweier aus dem politischen Anbiedermeier. Meister des sowohl als auch. Lauwarm. Und damit schon als Novizen Musterbeispiele von Politikern, die vielen Jungen auf den Zeiger gehen. Aber haben sie eine Wahl? Anfang der 70er war Deutschland ein relativ junges Land. Fast jeder Dritte war 20 Jahre oder jünger. Inzwischen ist der Anteil der Jungen von 29,7 auf 18,4% geschrumpft, nicht mal jeder Fünfte. Zugleich stieg der Anteil der Generation 67 plus von 11,1 auf 19,2%. Eine Umwälzung der Verhältnisse mit immensen Folgen. Die Jungen von damals haben sich hochgealtert. Und, so darf man das sehen, sie haben ihre Reproduktion minimiert und sich damit ihre Vormachtstellung gesichert. Und sie haben sich festgesetzt in den Institutionen und jenen Organisationen, die den Namen Altpartei inzwischen durchaus zurechttragen. In CDU, CSU und SPD bestimmt die Ü60 schleichend das Bewusstsein. Bei ihnen liegt das Durchschnittsalter der Mitglieder jenseits der 60 mit allen Nebenwirkungen. Das niedrigste Durchschnittsalter findet man bei den Grünen, 48. Selbst eingerechnet, dass der einzige Turnschuhminister Joschka Fischer den Schnitt inzwischen etwas in die Höhe treibt, jung ist anders. Besser ließe sich formulieren, die Grünen sind von allen die am wenigsten alte Altpartei. Auch das macht sie für jüngere Wähler attraktiver als die anderen. Bei den Europawahlen vor 2 Jahren zeigte sich das bundesweit am bislang eindrücklichsten. Die Grünen bekamen bei den Wählern unter 30 mit 31% allein so viel Stimmen wie Union, SPD und FDP zusammen. Während die Union bei den älteren Wählern allein 41% holte. Fast 15 Jahre ist es mittlerweile her, dass weit über 100 Parlamentarier die Notwendigkeit sahen, das Thema Generationengerechtigkeit im Grundgesetz zu verankern. Damals hieß es, politischen Entscheidungen wohnt ein Strukturproblem inne, nämlich eine Tendenz zur Bevorzugung der Gegenwart und zur Vernachlässigung der Zukunft. Und bei Verteilungskonflikten zwischen den die Gegenwart bestimmenden Partikularinteressen haben die nicht repräsentierten künftigen Generationen und die schwach repräsentierte junge Generation das Nachsehen. Stimmt jedes Wort. Die Abgeordneten, unter ihnen Julia Klöckner, Alexander Dobrindt und Carsten Schneider, präsentierten damals ziemlich präzise jene Mechanismen, die zu Lasten künftiger Generationen gehen. Zu hohe Schulden, die künftigen Generationen die Freiheit zu eigenständiger Gestaltung der Politik nehmen, rücksichtsloser Ressourcenverbrauch und Verzicht auf Zukunftsinvestitionen wie im Bildungsbereich zugunsten konsumtiver Ausgaben. Die Initiative versandete dann übrigens. Sorry, war nur so eine Idee. Nee, sagt Carsten Schneider. Ohne diesen Vorlauf hätte es die Schuldenbremse 2008 nicht gegeben, zumindest nicht so schnell. Immerhin mal ein Instrument, das an künftige Generationen denkt, die nicht an den Schulden der Altvorderen ersticken sollen. SPD-Mann Schneider war übrigens der jüngste Bundestagsabgeordnete ever, als er 1998 mit 22 Jahren ins Parlament kam. Heute, 23 Jahre später, ist er immer noch jünger als das Gros seiner Kollegen. Das Durchschnittsalter liegt bei 49,4. Schneider hat in all den Jahren eine ernüchternde Erfahrung gemacht, die erklärt, warum Politik oft so zögerlich und zukunftsfeindlich wirkt. Bei Wahlen werden die langen Linien eher nicht gutiert. Politik müsse darauf Rücksicht nehmen, ob es für Entscheidungen Mehrheiten gäbe in der Bevölkerung. Das kann man schon mal ignorieren, aber nicht oft. Und auch das darf nicht übersehen werden. Das Aufbegehren gegen die herrschenden Zustände ist in der Neuzeit eine mehr oder weniger elitäre Angelegenheit, in diesen 20er Jahren ein Projekt der Teilgeneration Greta, wie der Jugendforscher Klaus Hurlmann sie plakativ nennt, interessiert, engagiert, weltoffen, gut gebildet, tolerant. Sie kann aber als Avantgarde ein gesellschaftliches Klima verändern. Auch die APO-Bewegung gegen die Politik der vermufften Vätergeneration war rein studentisch geprägt und hat mittelfristig entscheidend dazu beigetragen, die Republik zu liberalisieren. Noch gut 100 Tage. Und dann? Franziska Heinisch, die junge Buchautorin, warnt davor, die Wahl als Einzelereignis zu betrachten. Veränderungen in der Zusammensetzung des Parlaments führen nicht zwingend gesellschaftspolitische, wirtschaftliche Veränderungen herbei, doch genau die brauchen wir. Die Wahl könne allenfalls Ausgangspunkt sein, um die nächste Druckwelle auszulösen. Ein Wechsel im Kanzleramt wäre somit erst der Anfang.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde! DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 1-0. Big, WELADE, 8, LXXX.